ARD Sounds.
Die Drohung ist eines der meistgebrauchten Instrumente im Politwerkzeugkoffer von Donald Trump. Anfang dieser Woche drohte der US-Präsident dem Iran mit der Auslöschung einer ganzen Zivilisation. Eine genozidale Formulierung, die selbst bei manchen republikanischen Parteifreunden für Entsetzen sorgte. Nun droht Trump, widerborstige NATO-Partner mit Truppenabzug zu bestrafen, und er beharrt darauf, dass die Verbündeten ihm an der Meerenge von Hormus helfen. Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine und auch zu dem in Nahost. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Stefan Niemann und melde mich aus Hamburg. Heute ist Freitag, der 10. April. Wir zeichnen diesen Podcast um 12.30 Uhr auf.
Dass die USA und der Iran sich an einen Tisch setzen und verhandeln, das hätten bis vor kurzem noch nicht einmal kühne Politikexperten für möglich gehalten. Genau das aber soll an diesem Wochenende geschehen. Das Trump-Team und das Mullah-Regime treffen sich in Pakistans Hauptstadt Islamabad.
Ja, nur so groß die Erleichterung über den Waffenstillstand war, Kai, noch größer war danach die Verwirrung, weil sich beide Seiten so dermaßen widersprachen, dass man sich bislang jedenfalls kaum vorstellen kann, wie eine dauerhafte Vereinbarung aussehen könnte.
Der Iran verzichtet auf sein Atomprogramm, das sagten die USA. Selbstverständlich reichern wir weiter Uran an, entgegneten die Iraner. Über diese und andere Fragen und natürlich auch über die Straße von Hormus und ein mögliches iranisches Mautsystem dort habe ich gesprochen mit dem Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London, Peter Neumann.
Das ist eigentlich die große Niederlage als Ergebnis dieses Kriegs, dass der Iran jetzt diese Kontrolle über diese Meeresenge, wo 20% der Ölproduktion durchlaufen, der Weltölproduktion, dass der Iran jetzt diese Kontrolle hat und dass er diese Kontrolle auch so einfach nicht mehr hergeben wird. Und das ist der Hebel, den der Iran jetzt entdeckt hat und der ihm unglaubliche Macht gibt. Die Verhandlungsposition des Irans ist stärker, als viele vermutet hätten vor Beginn dieses Krieges, genau wegen dieses Hebels, wegen der Straße von Hormus, ein Hebel, den der Iran vor Beginn des Krieges nicht gespielt hat, aber wo er jetzt versteht, das gibt uns im Prinzip fast genauso viel Macht, wie wenn wir bereits eine Atombombe hätten.
Zur NATO sagt Neumann übrigens, das Bündnis brauche dringend lebenserhaltende Maßnahmen. Das ganze Interview dann gleich. Und wir fragen auch unsere Streitkräftekollegin Astrid Korall, die passenderweise gerade in Washington ist, wie man in den USA eigentlich auf die NATO blickt, beziehungsweise wie und ob man auf sie herabblickt. Vorher aber gibst du, Stefan, uns den Durch- und den Überblick. Und wenn wir auf Nahost schauen, dann müssen wir in diesen Tagen etwas weiter nach Südosten schwenken, nach Islamabad nämlich. In Pakistans Hauptstadt sollen Zehntausende Uniformierte die Gespräche über die Beilegung des Konflikts absichern, darunter neben der Polizei auch ein großes Aufgebot paramilitärischer Einheiten. Für Freitag war zunächst ein Austausch auf Expertenebene geplant, Samstag dann sollten die Verhandlungsführer aus dem Iran und den USA zusammenkommen. Stefan, wer wird da genau an einem Tisch sitzen?
Ja, Trump schickt, wenig überraschend, seinen Schwiegersohn Jared Kushner, dazu einen weiteren Geschäftsmann und Immobilienexperten. Ich meine natürlich Steve Witkoff. Der Mann ist für den US-Präsidenten ja eine Art Allzweckwaffe für Verhandlungen aller Art geworden. Und angeführt wird die amerikanische Delegation aber von Vizepräsident J.D. Vance. Auf iranischer Seite sollen wohl Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf und Außenminister Abbas Araghchi teilnehmen. Das ist aber noch nicht offiziell bestätigt.
Schauen wir mal zunächst auf die Ausgangslage. So richtig stabil war ja dieser verabredete Waffenstillstand nicht. Wie ist die Lage aktuell?
Ja, die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt, würde ich sagen. Das liegt vor allem daran, dass die entscheidenden Akteure, also USA, Israel und Iran, nach der von Pakistan vermittelten Waffenruhe nun über die Deutungshoheit streiten und sich gegenseitig Wortbruch vorwerfen, bevor die Verhandlungen in Islamabad überhaupt begonnen haben.
Benjamin Netanyahu jedenfalls, der israelische Premierminister, fühlte sich offenkundig nicht an das Waffenstillstandsabkommen gebunden, was den Libanon betrifft, und ließ dort erneut massiv bombardieren. So erlebte Beirut am Mittwoch die heftigsten Angriffe seit dem Beginn des Krieges zwischen der Hisbollah-Miliz und Israel.
Ja, und bei den israelischen Luftangriffen auf die südlichen Vororte der libanesischen Hauptstadt sollen laut Gesundheitsministerium mehr als 300 Menschen getötet und 1150 verletzt worden sein. Die Krankenhäuser seien überfüllt und es werde immer noch nach Verschütteten gesucht, heißt es. Ministerpräsident Nawaf Salam erklärte den Donnerstag zum Tag der Trauer für die, Zitat, Märtyrer und Verwundeten der israelischen Angriffe, die sich gegen hunderte unschuldiger, wehrloser Zivilisten gerichtet haben. Zitat Ende. Das israelische Militär teilte dagegen mit, seine Angriffe hätten Orten mit Hisbollah-Bezug gegolten. Journalisten berichten, es seien auch Geschäfts- und Wohnviertel getroffen worden. Das hat auch international zu heftiger Kritik geführt. Kai, so ließ der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, folgendes Statement verbreiten.
Der Generalsekretär verurteilt die massiven Angriffe Israels im Libanon entschieden, die dazu geführt haben, dass hunderte Zivilisten getötet und verletzt wurden, darunter auch Kinder. Die Angriffe haben außerdem zivile Infrastruktur beschädigt. Der Generalsekretär verurteilt in starkem Maß den Verlust von Menschenleben und ist äußerst alarmiert über die wachsende Zahl von Opfern unter Zivilisten.
Ja, die vom Iran unterstützte Hisbollah beschoss nach eigenen Angaben in der Nacht zum Donnerstag einen Kibbuz im Norden Israels als Reaktion auf dessen Verstoß gegen die Waffenruhe, hieß es. Israel hatte nach Vereinbarung der Waffenruhe ja angekündigt, seine Angriffe auf die Hisbollah im Libanon fortzusetzen. Und US-Vizepräsident J.D. Vance sprach in diesem Zusammenhang dann von einem legitimate misunderstanding, also einem berechtigten Missverständnis auf Seiten des Iran, ob sich die Waffenruhe auch auf den Libanon beziehe oder nicht. Israel habe aber nun versprochen, sich etwas zurückzuhalten.
Wobei auch der pakistanische Premierminister Sharif klargestellt hatte, dass aus seiner Sicht das Abkommen sich auch auf den Libanon bezog. Aber jetzt hören wir an diesem Freitag, Stefan, es solle direkte Gespräche zwischen Israel und dem Libanon geben. Was weißt du über diese Entwicklung genau?
Ja, laut US-Regierung wollen Israel und der Libanon in der kommenden Woche in Washington Gespräche zur Beilegung der Kämpfe führen. Ein Vertreter des State Departments bestätigte, dass es ein Treffen unter US-Vermittlung geben werde, um, Zitat, die laufenden Waffenruheverhandlungen mit Israel und dem Libanon zu erörtern, Zitat Ende. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu hatte erklärt, bei solchen direkten Gesprächen könne es um die Entwaffnung der Hisbollah und die Schaffung von Friedensbeziehungen zwischen Israel und dem Libanon gehen, wo es ja im Moment nicht mal diplomatische Beziehungen gibt. Ein libanesischer Regierungsvertreter sagte der Nachrichtenagentur AFP jedoch, vor Beginn jeglicher Verhandlungen mit Israel verlange Beirut einen Waffenstillstand. Man darf also gespannt sein, Kai, ob es diese Gespräche in Washington kommende Woche wirklich geben wird.
Teheran jedenfalls wirft Tel Aviv vor, mit den anhaltenden Angriffen im Libanon gegen die vereinbarte Waffenruhe zu verstoßen. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi sagte, die Bedingungen für die Waffenruhe seien klar und eindeutig. Die USA müssten sich entscheiden zwischen einer Waffenruhe oder der Fortsetzung des Krieges durch Israel. So wird er zitiert, beides zusammen gehe nicht. Wie ist denn die Lage im Iran selbst und in den umliegenden Staaten?
Ja, im Iran selbst war seit Beginn der Waffenruhe zunächst lediglich eine Drohne im Südwesten des Landes abgeschossen worden. Dabei soll ein Mensch ums Leben gekommen sein. Einwohner Teherans berichten nun, sie hätten am Freitagmorgen Explosionen gehört. Das Regime hat jedoch keinerlei Angriffe auf den Iran bestätigt. In etlichen Golfstaaten ist es ruhig geblieben. Bahrain und Irak haben sogar ihren Luftraum wieder für zivile Flüge freigegeben. Kuwait und Saudi-Arabien wurden dagegen von Drohnen getroffen. Die iranischen Revolutionsgarden bestreiten, dafür verantwortlich zu sein, aber im Königreich Saudi-Arabien wurde auch die rund 1200 Kilometer lange Ölpipeline zum Ziel, die über die arabische Halbinsel führt und eine, ja, teilweise Alternative zur Straße von Hormuz darstellt.
Apropos, es gibt ja widersprüchliche Angaben darüber, ob die Straße eigentlich wieder für Schiffe passierbar ist. Staatliche iranische Medien hatten Mittwochabend gemeldet, die Meerenge sei wieder geschlossen. Die Revolutionsgarden verkündeten dann später, Schiffe müssten künftig eine Genehmigung für die Durchfahrt einholen. Die freie Durchfahrt ist doch aber eigentlich zentraler Bestandteil dieser vereinbarten Waffenruhe gewesen.
Ja, so ist es. Und eine freie Durchfahrt bedeutet nach dem Verständnis vieler eigentlich auch eine kostenfreie Durchfahrt. Experten in den USA berichten jedoch, es habe nur knapp ein Dutzend Durchfahrten von Öltankern überhaupt gegeben. Und diese hätten eine Gebühr von etwa $1 pro transportiertes Barrel zahlen müssen. Je nach Größe der Tanker, Kai, kann sich das schon mal auf bis zu $2 Millionen pro Schiff addieren. Und laut Financial Times erwägt Teheran, die Zahlungen in Kryptowährung abzuwickeln. Und die weltweite Aufregung ist dementsprechend groß, denn das, was manche Medien hier schon die Mullah-Maut nennen, das gab es bislang gar nicht. Und sollte das Regime in Teheran dies aber als Einnahmequelle etablieren, dann dürfte sich die besorgniserregende Entwicklung der Preise kaum beruhigen weltweit. Und es sieht mir ganz danach aus, denn schon Ende März hatte das iranische Parlament, das haben wir hier gar nicht mitgekriegt, ein Gesetz verabschiedet, das Durchfahrtgebühren für Ölhandelsschiffe einführte, die die Straße von Hormuz passieren. Rechtlich zulässig ist so ein Mautsystem übrigens nicht nach internationalem Seerecht.
Und nachdem es zwischendurch verwirrenderweise dann auch noch hieß, die USA wollten bei diesem Mautsystem sogar mitverdienen, macht Donald Trump jetzt aktuell aber deutlich, seiner Ansicht nach halte sich der Iran bei der Öffnung der bedeutenden Meerenge eben nicht an das Abkommen über eine zweiwöchige Waffenruhe.
Ja, der Iran leiste hier sehr schlechte Arbeit, die man auch als unredlich bezeichnen könne, so schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Und er kritisierte weiter, das ist nicht die Vereinbarung, die wir getroffen haben. Trump drohte dem Iran aber zunächst nicht unmittelbar mit Konsequenzen, was ich bemerkenswert fand. Kurz zuvor hatte Trump ja schon gepostet, es gebe Berichte, wonach Teheran Gebühren von Tankern für die Durchfahrt verlange. Und da hatte er gewarnt, das sollten sie besser nicht tun. Und falls sie es tun, sollten sie besser jetzt damit aufhören.
Dazu gleich mehr im Interview mit dem Sicherheitsexperten Peter Neumann. Vorher aber wollen wir die Gelegenheit nutzen, mit unserer Kollegin Astrid Korall zu sprechen, die in diesen Tagen im ARD-Studio Washington arbeitet, wo viel passiert ist.
Hallo ihr beide, ich grüße euch aus Washington.
Um es mal milde zu formulieren, dass Donald Trump einen unorthodoxen Regierungsstil pflegen würde, war ja schon mit Beginn seiner ersten Amtszeit klar. Seit dem Beginn des Iran-Kriegs und insbesondere in den letzten Tagen hat er jedoch für noch mehr Fassungslosigkeit gesorgt als ohnehin schon, und zwar auch in den USA selbst und bei Parteifreunden. Nach der Drohung, man werde eventuell eine ganze Zivilisation auslöschen müssen, kamen aus dem US-Kongress Hinweise auf den Zusatzartikel 25 zur Verfassung, in dem Amtsunfähigkeit thematisiert wird. Astrid, du beobachtest das jetzt alles aus der Nähe gerade. Wie wirkt Trump auf dich und wie ernst sind solche Amtsenthebungsgedanken eigentlich?
Man ist ja einiges von dem US-Präsidenten gewöhnt, aber wie ich das hier in Washington bisher erlebt habe, ganz persönlich, war Donald Trump noch erratischer, noch drastischer, noch weniger präsidial in seiner Wortwahl, als was man sonst von ihm vorher schon gehört hat. Ich hatte nicht den Eindruck, dass diese verbalen Drohungen gegen den Iran Taktik waren, dass das Absicht war, sondern das klang eher wie ein Ausdruck einer gewissen Hilflosigkeit, weil er einen Krieg begonnen hat, dessen Folgen er offenbar unterschätzt hat und für den er nun einen Ausweg sucht. Und dieser Ausweg besteht für Donald Trump augenscheinlich darin, mit Worten Druck zu erzeugen, in der Hoffnung, dass die Gegenseite dann auch macht, was er will. Er versucht jetzt, diese vereinbarte Waffenruhe als großen Erfolg zu verkaufen, hat sich zum großen Sieger dieses Krieges erklärt. Ich habe auch die Auftritte von Verteidigungsminister Hegseth und der Sprecherin des Weißen Hauses Leavitt verfolgen können. Die haben ebenfalls nicht mit Superlativen gespart. Und auf der anderen Seite ist klar, dass das alles andere als der große Erfolg für die USA ist. Ihr habt es gesagt, es gibt viel Verwirrung, viele unterschiedliche Interpretationen. Siehe Straße von Hormuz, die Iraner weiterhin kontrollieren wollen. Siehe auch iranisches Atomprogramm, die Urananreicherung. Das ist ja alles nicht gelöst. Und noch ein Wort zu den Reaktionen hier in Washington. Kai, du hast den Zusatzartikel 25 Amtsunfähigkeit angesprochen. Ich gehe nicht davon aus, dass es so weit kommt. Dafür fehlen die entsprechenden Mehrheiten. Aber ja, stimmt, etliche Demokraten, aber auch manche Republikaner haben die Worte Trumps in den vergangenen Tagen stark kritisiert. Gerade auch, weil Trump gedroht hatte, Infrastruktur und zivile Kraftwerke im Iran anzugreifen, was völkerrechtswidrig wäre, was Trump aber auf der anderen Seite auch nicht zu stören scheint.
Also aktuell droht Trump wieder mal den NATO-Verbündeten und dies abzuwenden, ist auch Generalsekretär Mark Rutte nicht gelungen. Von einem ehrlichen Austausch sprach der Niederländer hinterher. Jedenfalls ist offenbar weder der Austritt aus der NATO vom Tisch, noch lässt der Druck Trumps nach. Er will nach wie vor klare Zusagen, was die Sicherung der Straße von Hormuz angeht. Was hat der Besuch Rüttes aus deiner Sicht dann gebracht?
Ja, offensichtlich nicht viel. Auch der Trump-Umschmeichler Rutte hat es diesmal nicht geschafft, den Präsidenten zu besänftigen. Es gab diesmal keine Übertragung des Besuchs aus dem Oval Office, sondern nur ein Interview von Rutte hinterher bei CNN. Und da hat er gesagt, Trump sei wirklich enttäuscht von vielen NATO-Staaten. Er, also Rutte, könne diesen Punkt auch verstehen. Er habe aber auch klar gemacht, dass eine große Mehrheit der Verbündeten hilfreich gewesen sei.
Well, let me be absolutely clear. He is clearly disappointed with many NATO allies. And I can see his point. But at the same time, I was also able to point to the fact that the large majority of European nations has been helpful.
Rutte meint damit zum Beispiel, dass die Verbündeten Basen und auch Logistik bereitgestellt hätten. Damit konnte er allerdings die Wogen nicht glätten. Trumps Sprecherin Leavitt hat den NATO-Staaten dann eine Nachricht von ihrem Chef bei einer Pressekonferenz überbracht.
I have a direct quote from the President of the United States on NATO, and I will share it with all of you. They were tested. And they failed.
Sie wurden getestet und sie haben versagt. Deutlicher kann man es nicht sagen, unabhängig davon, ob Trump jetzt bei der Unterstützung einen Punkt hat, wie Mark Rutte erklärt hat oder nicht. Stichwort NATO ist ja ein Verteidigungsbündnis. Trump lässt es ja nicht dabei, sondern er spricht weiterhin Warnungen und Drohungen aus. Erstens wird in der US-Regierung laut über einen Austritt aus dem Bündnis nachgedacht. Du hast es angesprochen, Kai. Hier ein kleiner Einschub. Dieser Austritt wäre nicht so einfach, weil auch Senat bzw. der Kongress mitzureden hätten. Und zweitens gibt es Berichte, dass Trump droht, Truppen aus den Ländern abzuziehen, die ihre Unterstützung verweigert haben, womit zum Beispiel Spanien gemeint sein könnte, dessen Regierungschef Sanchez sich ja als größter Kritiker der USA erwiesen hat, aber zum Beispiel auch Deutschland. Wir kennen solche Drohungen mit einem Truppenabzug bereits aus Trumps erster Amtszeit, die wurden dann aber nicht umgesetzt. Ob das diesmal anders ist, weiß man nicht, aber trotzdem sorgen solche Berichte natürlich für Aufruhr und es zeigt sich auch einmal mehr, denke ich, wie schlecht es um die Beziehungen zwischen Washington und der NATO bestellt ist und daran kann auch Mark Rutte im Moment nichts ändern.
Aber ich denke mal, Astrid, wir sind uns zumindest in diesem kleinen Kreis einig, dass ein offizieller Austritt der USA, für den ja eine Zweidrittelmehrheit im Kongress erforderlich wäre, auch gar nicht nötig ist, um Putin sehr, sehr zu erfreuen und der NATO gleichzeitig zu schaden.
Ja, da sind wir uns einig, denke ich. Die NATO leidet massiv, zumal Trump die Verlässlichkeit damit ja der USA in Frage stellt und sich kein europäischer Staat sicher sein kann, dass das US-Militär tatsächlich zur Hilfe eilt, sollte dieser Staat angegriffen werden. Heißt im Umkehrschluss aus meiner Sicht aber auch, dass die Europäer jetzt ihre Anstrengungen, unabhängiger werden zu wollen von den USA, nicht nur ankündigen, sondern auch umsetzen müssen.
Vielen Dank, Astrid, und schöne Grüße nach Washington.
Gerne.
Und damit kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunkt. Erst kam die Erleichterung, dann sehr schnell die Verwirrung. Die USA und der Iran hatten sich auf eine Waffenruhe geeinigt und auf Verhandlungen. Doch seitdem befinden wir uns in einer dichten Nebelwand. Die USA sagen, der Iran werde sein Atomprogramm aufgeben und das angereicherte Uran aushändigen. Der Iran erklärte, selbstverständlich werde er weiter Uran anreichern, um nur ein Beispiel zu nennen. Wir versuchen wenigstens ein bisschen dieses Nebels zu lichten. Wir tun das mit Peter Neumann. Er ist Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London. Herr Neumann, nun soll in Pakistan an diesem Wochenende verhandelt werden zwischen den USA und dem Iran. Mein Eindruck ist, und ich glaube, das ist nicht nur meiner, dass die Positionen sehr, sehr weit und verwirrend weit auseinander liegen, beide Seiten einander auch ständig widersprochen haben in den letzten Tagen. Haben diese Gespräche aus Ihrer Sicht überhaupt eine Chance?
Also sie haben deswegen eine Chance, weil ich glaube, dass die Amerikaner nicht unbedingt an einer Rückkehr zu einem vollen Konflikt interessiert sind. Aber sie haben recht, wenn man sich die Forderungen auf beiden Seiten anschaut, dann erkennt man schnell, dass diese Forderungen im Prinzip inkompatibel sind und dass es im Prinzip dieselben Forderungen sind, die ja überhaupt erst zu diesem Konflikt geführt haben. Und die ja auch in der Vergangenheit dazu geführt haben, dass die Diplomatie zusammengebrochen ist. Also auf amerikanischer Seite heißt es, wir wollen ein Ende der nuklearen Anreicherung ziviler und militärischer Art. Wir wollen ein Ende des ballistischen Raketenprogramms des Irans. Wir wollen ein Ende der Unterstützung für sogenannte Stellvertreter oder Proxys in der gesamten Region. Die Iraner wollen nichts davon. Die Iraner wollen weiter anreichern dürfen. Die Iraner wollen weiter ihre Regionalpolitik betreiben dürfen. Und sie fordern jetzt sogar die Kontrolle, die dauerhafte Kontrolle der Straße von Hormuz und stellen Forderungen, die sogar darüber hinausreichen. Also wie da auf schnelle ein Kompromiss möglich sein soll, das weiß ich nicht. Das war auch in der Vergangenheit nicht möglich. Und ich glaube, die Situation ist jetzt, wenn überhaupt, noch schwieriger.
Mit der Urananreicherung, glaube ich, sind wir schon bei einer der Schlüsselfragen. Wir können ja damit mal beginnen mit dem Atomprogramm. Sie haben es gesagt, der Iran pocht weiterhin auf sein Recht der Urananreicherung. Donald Trump, der US-Präsident, hingegen behauptet, der Iran würde sein hoch angereichertes Uran abgeben und auf das Atomprogramm verzichten. Ist das genau einer der Knackpunkte, an dem die Gespräche auch aus Ihrer Sicht dann scheitern könnten?
Ich glaube ja, und daran sind sie ja auch in der Vergangenheit im Prinzip immer wieder gescheitert. Es war ja so, dass wir vor Beginn dieses Kriegs am 28. Februar einen Donald Trump gehabt haben, der gesagt hat, im Prinzip wäre er damit einverstanden, wenn es eine Lösung bei diesem Nuklearproblem geben würde und das wäre für ihn ausreichend, um diese ganze Situation zu beenden. Und genau diese Lösung gab es ja nicht. Steve Witkoff und Jared Kushner, die zwei Chefverhandler von Donald Trump, sind nach Genf gereist und haben versucht, da eine Lösung herbeizuführen. Die Iraner haben auch einen Vorschlag gemacht, der aber nicht ausreichend war. Es geht darum, dass die Amerikaner fordern, nicht nur, dass die 440 Kilo hoch angereichertes Uran, das die Iraner nach wie vor haben, dass die abgegeben werden sollen, außer Landes geschafft werden sollen, idealerweise nach Amerika. Es geht auch darum, dass der Iran langfristig dafür sorgen soll, dass er weder militärische Anreicherungen betreibt, noch irgendeine zivile Anreicherung. Und da sagt der Iran, das geht uns zu weit. Wir haben ein Recht, für zivile Zwecke Uran anzureichern. Wir sind möglicherweise bereit, darüber zu sprechen, auf die Anreicherung für militärische Zwecke zu verzichten, aber ganz aufgeben wollen wir das nicht. Und das ist eine Forderung, die der Iran im Prinzip seit Jahrzehnten vertritt, was für die Iraner auch eine Frage der Ehre und des Stolzes ist. Darum geht es ja in diesen ganzen Verhandlungen. Und da sind die beiden Seiten einfach nicht zueinander gekommen.
Ein weiterer wichtiger Streitpunkt, Sie hatten das bereits angesprochen, ist natürlich die berühmte Meerenge von Hormuz. Da hatte sich US-Präsident Donald Trump im Vorfeld beschwert, dass die ja nach wie vor nicht offen sei. Das sei aber zugesagt gewesen vom Iran. Und jetzt zeichnete sich ja sogar ab, dass die Iraner so eine Art Schiffsmautsystem an der Meerenge dort errichten könnten. Ist da also eine Einigung irgendwie realistisch aus Ihrer Sicht?
Das glaube ich nicht. Und das ist das neue Element nach diesem Krieg. Also vor diesem Krieg hatten wir eine offene Straße von Hormuz. Ungefähr 45 Tanker am Tag sind durch diese Meeresenge durch. Jetzt haben wir de facto immer noch eine stark reglementierte und geschlossene Straße von Hormuz, die vom Iran kontrolliert wird. Das wird sich auch so schnell nicht ändern, solange der Iran die Fähigkeit besitzt, Schiffe, die da durchfahren, anzugreifen und solange ein echtes Risiko besteht, dass das passiert. Solange dieses Risiko besteht, wird kein Tankerbetreiber, kein Reeder seine Schiffe da durchfahren lassen wollen. Und das ist eigentlich die große Niederlage als Ergebnis dieses Kriegs, dass der Iran jetzt diese Kontrolle über diese Meeresenge, wo 20% der Ölproduktion durchlaufen, der Weltölproduktion, dass der Iran jetzt diese Kontrolle hat und dass er diese Kontrolle auch so einfach nicht mehr hergeben wird. Und das ist der Hebel, den der Iran jetzt entdeckt hat und der ihm unglaubliche Macht gibt, weil wenn er diese Straße von Hormuz dauerhaft schließen würde, dann würde das die bekannten Konsequenzen für Energiepreise, Inflation und so weiter und so fort haben. Also der Iran hat jetzt einen neuen Hebel und ich glaube auch nicht, dass er sich diesen Hebel so einfach abkaufen lassen wird. Und man sieht jetzt auch am Verhalten des Irans schon, dass der Iran sich dieser Macht bewusst ist, dass zumindest am Ende ein System rauskommen wird, wo der Iran eine Art Maut kassiert, möglicherweise mit anderen Staaten wie dem Oman zusammen, sich bezahlen lassen wird oder wo immer im Hintergrund steht, dass wenn etwas nicht nach Vorstellungen des Irans läuft, dass der Iran dann diese Straße wieder komplett schließt. Wir haben jetzt schon eine Situation, wo trotz dieses Abkommens, wo ja gesagt wurde, die Straße wird wieder geöffnet unter iranischer Kontrolle, der Iran dennoch nicht alle Schiffe durchlässt. Gestern wurde gesagt, statt 45 Tankern am Tag lassen wir nur ungefähr 15 durch, bis die Situation im Libanon gelöst ist. Und 15 Tanker statt 45, das kann man sich ausrechnen, das ist ein Drittel des Öls und des Flüssiggases, was durch diese Straße durchkommt und dadurch immer noch eine ganz erhebliche Beschränkung für die Weltwirtschaft und für die Märkte ist eben auch ganz besonders bedrohlich natürlich die Tatsache, dass der Iran das jetzt sozusagen nach Gusto an- und abstellen kann. Und das ist eine Situation, die natürlich für den Westen und für Amerika nicht tragbar ist. Aber das ist etwas, was sich Donald Trump mit diesem Krieg selbst eingebrockt hat.
Über die Auswirkungen auf die NATO können wir ja gleich nochmal sprechen. Aber wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, könnte man ja zu der Erkenntnis gelangen, dass der Iran eigentlich bei diesen Verhandlungen in der stärkeren Position sich befindet, oder? Also der Eindruck war ja auch schon kurz vor der Waffenruhe, dass Donald Trump dringend einen Ausweg aus diesem Krieg suchte. Und wie Sie sagen, jetzt hat der Iran halt diesen sehr, sehr mächtigen langen Hebel entdeckt, Straße von Hormuz.
Es ist sehr schwierig, das definitiv zu sagen, aber die Verhandlungsposition des Irans ist stärker, als viele vermutet hätten vor Beginn dieses Krieges, genau wegen dieses Hebels, wegen der Straße von Hormuz, ein Hebel, den der Iran vor Beginn des Krieges nicht gespielt hat, aber den er jetzt entdeckt hat und wo er jetzt versteht, das gibt uns im Prinzip fast genauso viel Macht, wie wenn wir bereits eine Atombombe hätten. Und das ist die Krux dieses ganzen Krieges, dass als Ergebnis dessen der Iran jetzt eben Möglichkeiten hat, die er davor nicht gehabt hat. Aber man darf auch nicht unterschätzen, dass natürlich das Regime im Iran in einer schwierigen Situation ist. Also die Kriegskampagne von Amerika und Israel hat natürlich schon zu erheblicher Zerstörung im Land geführt. Und die Tatsache, dass so viele führende Persönlichkeiten auch getötet wurden, kann ich mir vorstellen, führt zu erheblicher Verwirrung auch an der Spitze des Regimes. Das hat unterschiedliche Konsequenzen, die wir in den letzten Wochen im Detail diskutiert haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich auch der Iran ein Ende des Konfliktes möchte, eine Situation möchte, wo wieder etwas Ruhe einkehrt und wo man aus diesem Notfallmanagement wieder in eine Situation hineinkommt, wo man wieder etwas mittel- und langfristiger das Land wieder regieren kann. Da sind wir jetzt noch nicht, aber der Iran hat natürlich das geschafft, wo man vor Beginn des Konfliktes gesagt hat, das ist unwahrscheinlich, aber er hat diesen Konflikt gewonnen dadurch, dass er überlebt hat. Dadurch, dass dieses Regime überlebt hat, hat es im Prinzip die Erwartungen, die geringen Erwartungen übertroffen. Und dadurch hat es jetzt auch eine relativ gesehen gute Verhandlungsposition und kann durch die Schließung der Straße von Hormuz auch zu einem gewissen Punkt den militärisch viel wichtigeren Verhandlungspartnern Amerika die Konditionen diktieren.
Damit sind wir eigentlich schon bei der Frage, wer ist eigentlich der Gewinner dieses Krieges? Darüber ist ja in den USA und nicht nur dort eine heftige Diskussion entbrannt. Donald Trump selbst hatte ja schon des Öfteren den Sieg verkündet. Haben denn die USA aus ihrer Sicht überhaupt eines ihrer vielfältigen Kriegsziele eigentlich erreicht?
Ja, also da muss man natürlich zurückgehen zum ersten Tag des Krieges. Da gab es ja eine ungefähr 10-minütige Ansprache von Donald Trump an die Nation, die er in Mar-a-Lago in Florida aufgenommen hat, wo er so ein bisschen erklärt hat, worum es in diesem Krieg geht und auch die Kriegsziele definiert hat. Und da gab es 4 Kriegsziele. Erstens hat er gesagt, wir wollen ein Ende der nuklearen Anreicherung. Zweitens, wir wollen ein Ende des ballistischen Raketenprogramms. Drittens, wir wollen eine Änderung der Regionalpolitik des Irans, keine Unterstützung mehr für diese Terrororganisationen wie Hezbollah und Houthis. Und viertens, wir wollen die Voraussetzungen für einen Regimewechsel schaffen, wenn nicht sogar diesen Regimewechsel herbeiführen. Und wenn man sich diese 4 Kriegsziele anschaut, dann muss man leider konstatieren, dass keines von denen erreicht wurde. Sie wurden teilweise erreicht. Im Falle des ballistischen Raketensystems wurde einiges zerstört. Es ist auf jeden Fall realistisch zu sagen, dass der Iran nicht mehr die Möglichkeiten hat, die er vor Beginn des Konfliktes hat, aber er hat noch Fähigkeiten. Und wenn natürlich dieser Waffenstillstand hält, dann könnte er auch diese Fähigkeiten im Laufe der Zeit wieder ausbauen. Es gibt kein Ende der nuklearen Anreicherung, im Gegenteil. Der Iran sitzt nach wie vor auf diesen 440 Kilo hoch angereicherten Uran und dafür gibt es nach wie vor keine Lösung. Der Iran unterstützt nach wie vor die Stellvertreter in der Region und natürlich, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, es hat keinen Regimewechsel gegeben. Das sagt Trump immer, ich habe bereits den Regimewechsel geschafft, aber er hat ja keinen Regimewechsel geschafft, er hat einen Führungswechsel geschafft. Er hat die Anführer, natürlich den Revolutionsführer Khamenei, den hat er getötet, aber der wurde ersetzt durch einen anderen Revolutionsführer, genau genommen seinen Sohn, aus demselben Regime, der möglicherweise noch härter und noch fundamentalistischer orientiert ist als sein Vorgänger. Das ist kein Regimewechsel, das ist ein Führungswechsel und das ist auch kein Führungswechsel hin zu mehr Demokratie, sondern eher das Gegenteil, weg von Demokratie. Also basierend auf den Kriegszielen, die am ersten Tag, am 28. Februar formuliert wurden von Donald Trump, hat Amerika keines dieser Kriegsziele vollständig erreicht. Jetzt ist es allerdings schon so, dass natürlich der Iran zerstört ist, dass dieses Regime gelitten hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es tatsächlich in 1 oder 2 Jahren in absehbarer Zukunft tatsächlich wieder zu einer Situation kommt, wo wir Leute auf der Straße haben und wo dieses Regime weiter unter Druck kommt. Der Iran war ja vor Beginn des Konfliktes bereits sehr geschwächt, ökonomisch geschwächt, auch politisch geschwächt, von der Legitimation her geschwächt. Deswegen möchte ich das nicht ausschließen, dass es irgendwann früher oder später zu diesem Regimewechsel kommt. Die Frage ist, ob das passiert trotz oder wegen dieses Krieges. Also es ist vorstellbar, dass es ohnehin zu einem Regimewechsel gekommen wäre. Möglicherweise, vielleicht, werden Historiker in der Zukunft sagen, hat dieser Krieg sogar noch so ein bisschen dabei geholfen. Aber auf jeden Fall Stand heute ist, dass das Regime, das wir vor Beginn des Konfliktes hatten, dass das immer noch dran ist und dass das jetzt in einer Situation ist, wo es seine eigene Bevölkerung zumindest kurz- und mittelfristig sogar noch stärker unterdrückt als am Anfang des Krieges.
Lassen Sie uns, Herr Neumann, noch für eine Frage in der Region bleiben. Es gab ja unterschiedliche Angaben darüber, ob ein Stopp der israelischen Angriffe auf den Libanon Teil dieser Waffenstillstandsverabredung waren. Der pakistanische Premier hat ganz klar gesagt, ja, das ist Teil dieser Verabredung. Die USA und Israel sagten, nein, das war nie Teil dieser Vereinbarung. Und dann gab es diese wirklich heftigen Attacken auf Beirut. Nun aber soll verhandelt werden zwischen Israel und dem Libanon. Wie schätzen Sie das ein? Sind die israelischen Kriegsziele eigentlich weit entfernt von denen der USA? Und ist es irgendwie realistisch, dass in Sachen Libanon und Israel tatsächlich auch irgendwie in irgendeiner Form eine Verhandlungslösung eintritt?
Also dazu zwei Punkte. Erstens zeigt sich das, worüber wir seit einigen Wochen bereits spekulieren, nämlich dass die zwei Partner in dieser Koalition, die USA und Israel, durchaus unterschiedliche Ziele und Prioritäten haben. Für Amerika steht der Iran im Vordergrund. Für Israel ist das, was im Libanon passiert, mindestens genauso wichtig wie das, was im Iran passiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Bibi Netanyahu, als er gemerkt hat, es kommt nicht zu diesem Regimewechsel im Iran, dass er gesagt hat, okay, zumindest aber wollen wir dafür sorgen, dass im Libanon die Situation aus unserer Sicht besser wird, als sie zuvor war, und diese Möglichkeit nutzen. Das ist nicht unbedingt die Priorität Amerikas, und deswegen haben wir jetzt schon so eine Art Zielkonflikt, wo man jetzt mal schauen muss, ob Amerika dafür sorgt, dass Israel auf die amerikanischen Ziele einschwenkt und sagt, jetzt machen wir einen Waffenstillstand, oder ob es umgekehrt funktioniert, dass eher Israel die Möglichkeit hat, sich gegenüber Amerika durchzusetzen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, und das ist eigentlich für mich fast noch bemerkenswerter, es zeigt, mit welch heißer Nadel dieses Waffenstillstandsabkommen gestrickt wurde. Das kam ja zustande wortwörtlich, buchstäblich in den 90 Minuten vor Ablauf dieser Frist. Da waren ganz, ganz wenige Leute beteiligt. J.D. Vance, der pakistanische Premierminister, da wurden Telefonate geführt und da gab es offensichtlich Missverständnisse und da gab es offensichtlich unterschiedliche Versionen der gleichen Dokumente, die in einem Fall, im Falle Amerikas, die Situation im Libanon nicht beinhaltet haben, aber im Falle Pakistans schon. Sowas kommt zustande, wenn man unter unglaublichem Druck steht und wenn nur ganz, ganz wenige Leute bei einem solchen Prozess beteiligt sind. Und das sagt uns schon auch etwas über die Art und Weise, wie Amerika aktuell Außenpolitik betreibt, nämlich eben nicht in einer strategischen Art und Weise, in einer überlegten Art und Weise mit der Beteiligung von Experten und Leuten, die sich tatsächlich auskennen, sondern wirklich mit heißer Nadel. Und deswegen haben wir jetzt bereits wenige Tage nach angeblichem Anfang dieses Waffenstillstandes bereits einen ganz, ganz fundamentalen Konflikt, wo es einen Widerspruch gibt zwischen den Dokumenten, die die eine Seite hat und die andere Seite hat. Die Lehre daraus sollte eigentlich sein, dass man auf diese Art und Weise keine Außenpolitik betreiben kann. Und das ist seit einiger Zeit schon an der Art und Weise, wie Donald Trump seine Außenpolitik und seine Sicherheitspolitik betreibt, eben nicht mit Experten und mit einer strategischen Sichtweise und einem strategischen Blick, sondern das ist etwas, wo er im Prinzip alle Experten, Außenministerium, Nationaler Sicherheitsrat, Verteidigungsministerium entmachtet hat und sich eigentlich nur noch mit einer ganz, ganz kleinen Gruppe von Leuten umgibt, denen er traut, aber die nicht notwendigerweise die Erfahrung mitbringen, um eine wirklich strategische Außen- und Sicherheitspolitik zu machen. Und das Ergebnis sehen wir eben jetzt, oder sehen wir exemplarisch in diesem Fall, ein Abkommen, was mit heißer Nadel gestrickt wurde und wo es im Prinzip schon einen Tag später große Dissonanzen darüber gibt, was in diesem Abkommen eigentlich drinsteht.
Gut, Herr Neumann, dann warten wir mal ab, was die Verhandlungen in Pakistan zutage fördern. Bevor wir zum Ende kommen, würde ich Ihnen gerne noch eine Frage stellen, was die Verbündeten der USA betrifft. Es scheint ja eng verknüpft mit dem Irankrieg das Schicksal der NATO zu sein, nachdem Trump ja vor den Angriffen gegen den Iran keinerlei Absprachen mit seinen Alliierten getroffen hatte, beklagt er ja jetzt, dass ihm niemand zu Hilfe gekommen sei und die NATO ein Papiertiger sei. Ist die NATO, Herr Neumann, überhaupt noch am Leben aus Ihrer Sicht? Ist sie noch zu retten?
Also die NATO ist definitiv in einer Phase, wo sie lebensunterstützende Maßnahmen braucht. Man darf nicht vergessen, was ist die NATO? Warum ist die NATO so erfolgreich? Die NATO ist so erfolgreich nicht wegen irgendwelchen gesetzlichen Regelungen oder Statuten oder Hauptquartieren. Die NATO ist so erfolgreich, weil seit ihrer Existenz hinter der NATO das glaubwürdige Versprechen Amerikas stand, Europa zu verteidigen. Also der Grund, weshalb der Putin gezögert hat oder sich geweigert oder davor abgeschreckt wurde, Estland anzugreifen oder Litauen anzugreifen, war nicht die litauische Armee oder auch nicht die deutsche Armee, sondern es war das glaubwürdige Versprechen Amerikas, dass wenn du Litauen angreifst, dann kriegst du es mit Amerika zu tun. Und alle amerikanischen Präsidenten vor Donald Trump haben dieses Versprechen glaubwürdig ausgedrückt. Und jetzt haben wir zum ersten Mal seit Gründung der NATO 1955 einen amerikanischen Präsidenten, der dieses Versprechen Amerikas wirklich mehrfach und relativ konsistent untergräbt und mit fast jeder Äußerung sagt, im Prinzip, dieses Versprechen gilt bestenfalls möglicherweise noch zweifelhaft. Und das ist ein echtes Problem, weil das die Substanz der NATO untergräbt. Das ist ja jetzt mit dieser Situation im Iran nicht die erste Episode, davor war Grönland, davor waren andere Situationen, wo immer wieder Trump dieses Versprechen der NATO in Frage gestellt hat. Und deswegen ist es auch gar keine juristische Frage. Ja, also der Trump kann nicht aus der NATO austreten, kann nicht juristisch, formal juristisch aus der NATO austreten. Dazu bräuchte er die Unterstützung des Kongresses, aber er kann verbal austreten. Er kann einfach erklären, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf, und dann wäre das Versprechen der NATO dahin. Und deswegen finde ich es richtig, dass europäische Regierungschefs und auch der NATO-Generalsekretär versuchen, das zu verhindern. Und dass sie dabei durchaus auch Kompromisse mit der eigenen Position machen. Was natürlich gleichzeitig passieren muss, ist, dass wir viel stärkere und viel schnellere Fortschritte dabei machen, uns auf eigene Füße zu stellen, sodass wir dann irgendwann dieses Versprechen Amerikas nicht mehr brauchen. Aktuell brauchen wir es noch in Bezug auf die Ukraine, in Bezug auf unsere eigene Sicherheit. Und deswegen sind wir leider in der sehr, sehr schlechten Situation, dass wir weiter gegenüber Herrn Trump in gewisser Weise Kompromisse vertreten müssen, die uns wahrscheinlich selber nicht gut gefallen.
Nun steht ja sogar eine Bestrafung einzelner NATO-Staaten im Raum, in dem Truppen abgezogen werden sollen, womöglich aus Ländern, die besonders widerborstig waren, was den Iran-Einsatz der USA betrifft. Wie sollen sich die Europäer da konkret verhalten aus ihrer Sicht? Den USA nochmal vor Augen führen, dass sie sich ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie große Militärbasen in Europa zumachen? Oder sollten sie tatsächlich, so wie das Trump ja aktuell wieder fordert, Schiffe in die Straße von Hormuz schicken oder zumindest Beiträge leisten, damit die Meerenge dort wieder geöffnet wird?
Ich glaube, sie sollten all diese Vorschläge umsetzen, die sie gerade genannt hatten. Sie sollten natürlich, und das hat der Bundeskanzler ja auch mehrfach gesagt, wenn es tatsächlich einen belastbaren Waffenstillstand gibt, dann sollte die NATO natürlich einen Beitrag leisten, um diese wichtige Meeresenge zu schützen. Das ist ja auch in unserem eigenen wirtschaftlichen und kommerziellen Interesse. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist natürlich, den Amerikanern deutlich zu machen, dass diese Militärbasen in Europa, Ramstein zum Beispiel, in ihrem ureigensten Interesse sind. Und dabei geht es nicht nur darum, auf Trump einzuwirken, sondern geht es auch darum, auf den Kongress einzuwirken, auf die Senatorinnen und auf die Mitglieder des Repräsentantenhauses, die in großer Zahl ja nach wie vor proeuropäisch sind und die möglicherweise einen Einfluss auf Donald Trump haben. Ich kann mich noch gut erinnern an die Münchner Sicherheitskonferenz im Februar, wo eine große amerikanische Delegation vor Ort war, die hinter verschlossenen Türen Trump durchaus auch kritisiert haben. Republikaner, die Trump kritisiert haben, die gesagt haben, wir sind nach Europa gekommen, um euch zu zeigen, dass wir nach wie vor an dieses transatlantische Verhältnis glauben. Und diese Leute zu beeinflussen, damit die dann umgekehrt Trump beeinflussen, das ist auch eine wichtige Aufgabe der europäischen Diplomatie. Natürlich sollten wir versuchen, auf Trump Einfluss zu nehmen, aber eben auch auf die Leute, die wiederum auf Trump Einfluss haben. Und ich glaube, wenn man das richtig macht, dann kann man, glaube ich, das Schlimmste verhindern.
Herr Neumann, haben Sie vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Peter Neumann war das, Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London.
Herzlichen Dank, Herr Küssner.
Und dann schauen wir nun noch, wie gewohnt, in Richtung Ukraine natürlich. Der Krieg im Nahen Osten hat Russlands Angriffskrieg für Wochen überschattet, zeitweise auch direkt beeinflusst, ob durch die plötzlich auch in einer anderen Weltregion gestiegene Nachfrage nach Waffen und Expertise für die Flugabwehr oder durch die befristete Lockerung von Ölsanktionen für Russland, die dringend benötigtes Geld in die klamme Kriegskasse des Kremlherrschers spülten. Wie geht Volodymyr Zelensky damit um, Stefan?
Ja, der ukrainische Präsident versucht auch in dieser Weltlage das Beste daraus zu machen, würde ich sagen, etwa durch bilaterale Sicherheits- und Energieabkommen mit den Golfstaaten. Sogar nach Syrien ist Volodymyr Zelensky nun überraschend gereist, wohl auch um dort Russlands Einfluss zu schwächen und die Ukraine zu einem Faktor im Nahen Osten zu machen. Nun sucht Zelensky das Momentum des Waffenstillstandes zu nutzen. Was nach 39 Tagen Krieg im Nahen Osten gelungen sei, solle nun auch gelingen nach mehr als 1500 Tagen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, eine Feuerpause.
Die Vereinigten Staaten haben bei der Situation im Iran auf Diplomatie umgeschaltet und die Welt unterstützt das. Ein Waffenstillstand schafft immer mehr Raum für Diplomatie und sollte einem echten Frieden vorausgehen. Die Ukraine ist diesen Krieg immer so angegangen, also Russlands Krieg gegen die Ukraine.
Und tatsächlich soll es nun, so hören wir an diesem Freitag, wie schon im vergangenen Jahr, eine kurze Feuerpause über das orthodoxe Osterfest geben. Russlands Herrscher ist dazu bereit. Putin lässt es aber als seinen Vorschlag kommunizieren. Es soll wohl nicht so aussehen, als habe er einer Initiative Selenskys zugestimmt. Die Feuerpause soll Samstag 16 Uhr Moskauer Zeit beginnen und dann über den gesamten Sonntag dauern, an dem ja in beiden Ländern das Osterfest gefeiert wird. Aus dem Kreml hieß es, Kai, der Verteidigungsminister und der Generalstabschef hätten die Anweisung erhalten, die Kampfhandlungen während dieser Zeit komplett einzustellen. Die russischen Streitkräfte würden bereit bleiben, allerdings mögliche Provokationen und alle Arten aggressiver Handlungen des Gegners zu unterbinden. Man gehe davon aus, dass die Ukraine dem Beispiel Russlands folge.
Dann schauen wir mal, ob diese Feuerpause tatsächlich halten wird, denn genau vor einem Jahr hatte das ja eher nicht funktioniert. Aber da Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, seinerseits schon vor langem eine Feuerpause über die Ostertage gefordert hatte, war zumindest Kiews Zustimmung keine Überraschung mehr.
Nein, war sie natürlich nicht. Er weiß, wie sehr sich seine Soldaten und die Zivilbevölkerung nach einer Feuerpause sehnen. Der ukrainische Präsident hat in den vergangenen Tagen allerdings auch seine Forderung an die USA bekräftigt, die zeitweise Aufhebung der Exportsanktionen für russisches Erdöl aufzuheben. Trump hatte diese Lockerung ja mit der Notwendigkeit begründet, den weltweiten Ölpreisanstieg zu bremsen. Wir hatten darüber berichtet. Die wochenwährende Blockade der Straße von Hormus hatte neben dem Ölpreis auch die Preise für Gas und Dünger stark steigen lassen. Nach Berechnungen der deutsch-russischen Außenhandelskammer, das fand ich interessant, nimmt Russland dadurch beim Export jeden Monat mehr als 10 Milliarden Euro zusätzlich ein. Für Kiew heißt das, der Aggressor hat Geld für mehr Waffen und Munition und der ukrainische Präsident mahnt deshalb, Putin dürfe nun nicht länger von den Auswirkungen des Nahostkrieges profitieren.
Geht denn Russlands Terror aus der Luft vorerst weiter oder ist diese angekündigte Feuerpause schon jetzt spürbar?
Ja, bis Mitte der Woche zumindest war von einer Beruhigung nichts zu spüren. Bei russischen Luftangriffen sind mindestens 13 Menschen getötet und 77 verletzt worden. Das berichteten ukrainische Behörden am Mittwoch. Diesen Tag greife ich mal beispielhaft heraus. Laut Luftwaffe hat Russland über Nacht 176 Drohnen gegen die Ukraine eingesetzt. 146 seien abgeschossen oder abgefangen worden, aber an 12 Orten habe es eben Einschläge gegeben. Und besonders schlimm hat es an diesem Tag die Stadt Nikopol in der Region Dnipropetrovsk getroffen, wo eine Buslinie beschossen wurde und laut Gouverneur Oleksandr Hansa 4 Menschen getötet wurden. Tote und verletzte Zivilisten sind auch in den Regionen Cherson, Saporischia, Donetsk und Sumy zu beklagen.
Selenskyj hatte ja kürzlich erklärt, er wolle die ukrainischen Streitkräfte in die Lage versetzen, die Flugabwehr zu verstärken und gleichzeitig den Krieg stärker nach Russland zurückzubringen, wie er es formulierte. Was meint er damit genau?
Ja, gemeint sind die Angriffe mit Langstreckendrohnen auf Ziele tief in Russland. Wir beobachten, dass die Ukraine immer erfolgreicher wird beim Bombardieren von russischen Ölanlagen vor allem. So soll eine große Pumpstation in Krimsk in der Region Krasnodar getroffen worden sein, auch ein Öldepot auf der russisch besetzten Halbinsel Krim. Dazu das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte. Aber auch Russland, das will ich auch sagen, beschießt Ölanlagen in der Ukraine, zuletzt erneut eine Raffinerie in Kharkiv.
Vielen Dank, Stefan, für diesen Überblick. Und dann noch dieser Hinweis: Uns erreichen in diesen Tagen nämlich manche Mails besorgter Männer, was vor allem am neuen Wehrdienstgesetz liegt, das heiß diskutiert wird in diesen Tagen. Und zwar ist der Grund vor allem diese Regelung: Männer zwischen 17 und 45 Jahren sollen sich künftig abmelden, wenn sie das Land für mehr als 3 Monate verlassen. Das wird vielfach als Eingriff in die persönlichen Freiheiten interpretiert. Der Ex-NATO-General Erhard Bühler kann die Aufregung darüber nicht wirklich verstehen. Der entsprechende Paragraph habe so ähnlich schon seit Jahrzehnten im Vorgängergesetz gestanden. Das Ganze sei allerdings, sagt Bühler, nicht gut kommuniziert worden. Das sagt er im MDR-Podcast Was tun, Herr General? Hört da gerne mal rein. Den Link packen wir in die Shownotes.
Danke und auch nochmal danke an unsere in Washington weilende Teamchefin Astrid Korall. Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Stefan Niemann
und Kai Küstner. Und jetzt empfehlen wir noch einen Wissenschaftspodcast von NDR Info in der neuen ARD Sounds App.
Die mRNA-Impfstoffe waren ein Meilenstein im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Und nun? Ich bin Corinna Hennig aus der NDR Info Wissenschaftsredaktion. Und in der neuesten Folge unseres Podcasts sind wir der Frage nachgegangen: Wie geht es weiter in der Impfstoffforschung? Werden die Hoffnungen sich erfüllen, dass damit viele andere Erreger besiegt werden können? Und auch, was kann und muss noch verbessert werden an den mRNA-Impfungen? Ein Deep Dive in die Welt der Impfungen mit erstaunlichen Erkenntnissen. Es geht um Impfstoffe zum Inhalieren, darum, dass an heftigen Impfreaktionen kleine Fettkügelchen schuld sein könnten, und um den Traum vom maximalen Schutz, nicht nur vor Krankheit, sondern sogar vor bloßer Ansteckung. Die Zukunft der Impfstoffe, jetzt im Wissenschaftspodcast Synapsen, zu finden in ARD Sounds.